Erdbeerfrösche
und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende.
Von Jessica Fenzel
und Theresa Grote.
Hi, eine neue Podcast-Folge ist online. Schön, dass du wieder reinhörst. Du bist genau richtig hier, wenn du tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen willst, sie verstehen möchtest. Wir machen mit diesem Podcast die graue Theorie bunt und laden dich ein, mit einem Mix aus Interviewfolgen und Solofolgen deine Beratungsgespräche auf das nächste Level zu bringen. Und heute geht es mit einer Interviewfolge weiter. Jessica befindet sich im Interview mit Nicolas Tanneberger. Er ist Sozialarbeiter und arbeitet seit über 20 Jahren in der Jugendhilfe und ist noch länger in der systemischen Welt verankert. Er ist kreativ in allen möglichen Bereichen unterwegs, in Musik, Sound, Grafik, Kunst und auch in der sozialen Arbeit und auch im agilen Coaching. Seine Selbstständigkeit mit seinem Unternehmen On-Off Coaching, das sowohl online als auch in Präsenz am Standort in Braunschweig stattfindet, entsteht agil und, wie er sagt, maximal im DIY, wie er es im Hip-Hop kennengelernt hat. Alles selber machen, sich vernetzen und es darf Stück für Stück wachsen. Er sagt dazu, ich mache das, was ich am besten kann und wo ich am meisten Spaß habe. In dieser Interviewfolge sprechen Nicolas und Jessica darüber, wie agile Methoden Gruppenprozesse begünstigen können, eine systemische Haltung natürlich vorausgesetzt. Es geht vom Zustand der Welt über Mut bis hin zu der Kraft der Vielen. Viel Spaß mit dieser Folge.
Hallo Nicolas, schön, dass du heute hier bist.
Hallo Jessica, schön da sein zu können.
Ja, ich freue mich sehr, dass wir beide sprechen können, denn wir haben schon mal so überlegt, wir kennen uns jetzt echt schon lange und sind beide mit voller Leidenschaft und Hingabe durch die systemische Kinder- und Jugendhilfe gegangen, sind uns da immer mal wieder über den Weg gelaufen. Und heute haben wir die Möglichkeit, uns beide mal wieder abzudaten und vor allen Dingen auch unsere zuhörenden Personen wieder ein bisschen mit hineinzunehmen in unsere Welt. Und ich frag mich, wo stehst du gerade? Was beschäftigt dich? Um was kreisen so deine Gedanken, wenn du auch so auf unser gemeinsames Gespräch schaust?
Also Ich stecke mal erstmal so mit dem ein, worüber die Gedanken natürlich immer aktuell kreisen. Und das ist der Zustand unserer Welt, in der wir uns befinden, in den ganzen Umbrüchen, in der Rückkehr in patriarchale und konservative Strukturen. Und da kann ich gleich den Bogen spannen zu unserem Gespräch, wo ich da stehe, dass ich denke, wenn wir anfangen, über systemisches Arbeiten und Agilität zu sprechen, dass genau das vielleicht ein kleines Stück entgegenwirkt oder ein kleines Stück eines Ansatzes ist, der eine genau andere Richtung verfolgt. Also die Beteiligung, das auf Augenhöhe miteinander in Kontakt treten und gemeinsam kooperieren. So. Mhm. Das ist so der schnelle Einstieg.
Ja, und ich merke sofort innerhalb dieser ersten 2 Minuten, wie mich so eine Gänsehaut durchfährt, weil ich so denke, das ist ja so sehr mein Ansinnen, meine große Vision, dass wir das schaffen. Je mehr Menschen wir mitnehmen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einer anderen Welt leben können, als in der wir jetzt gerade leben. Also ich habe ja zutiefst diese Annahme, je systemischer die Menschen denken würden, desto friedlicher könnten wir miteinander leben.
Was glaubst du, woran das scheitert?
Ich glaube nicht daran, dass das scheitert. Ich okay. glaube nur, dass wir noch Zeit brauchen, dass ich so die Idee habe, also wenn jeden Tag eine Person diesen Podcast hört oder einen anderen systemischen Podcast, wenn jede Person mal die Chance hat, jemandem von uns zu begegnen oder sich mit uns zu unterhalten, wie auch immer, dann wird das kommen können, weil ich glaube, dass diese Zeiten, in denen wir uns mehr am Alten festhalten und weniger auf das Neue einlassen, vielleicht irgendwann zu Ende sein dürfen, weil immer mehr Menschen sich in diesem Neuen verorten. Wie siehst du das?
Ich finde das eine total schöne Vision. Und ist ja auch irgendwie so die Grundlage in der sozialen Arbeit, ne? Also dieses Prinzip Hoffnung und dass Veränderung immer möglich ist. Mein Learning oder eines meiner Learnings aus dem letzten Jahr ist auf jeden Fall, dass diese Veränderungen in die Richtung bei vielen Menschen auch von großer Angst betroffen sind. Also auch, wenn wir darüber sprechen, zu beteiligen an Prozessen, gemeinsam zu gestalten. Weil dieser Schritt heraus aus dem Gewohnten, also ich muss keine Verantwortung für mich oder für andere übernehmen, sondern mir wird gesagt, was ich tun soll. Das also muss auch gelernt werden, sich zu beteiligen, so. Genau. Und es gab in der Ausbildung zum Agile Coach, die ich dieses Jahr gemacht habe, gab es einen Moment und dann hatten wir 3 Tage Online-Seminar und da ist man ja nochmal anders eingebunden. Also habe ich im Kopf nochmal anders Kapazitäten, vielleicht links und rechts zu denken, als wenn es in Präsenz stattfindet. Und dann gab es einen Moment, wo ich dachte, ey, eigentlich ist dieses ganze Agile Coaching, was ja aus der Unternehmensentwicklung, was aus Prozessoptimierung kommt, wenn wir das so in der sozialen Arbeit anwenden, so ein wirklicher Game Changer zu genau diesen Prozessen. Also was du eben in Bezug auf systemische Coaching gesagt hast oder die systemische Arbeit, dass es so ein Game Changer sein kann, sich zu beteiligen, weil es ja also eine tiefe politische Ebene auch mit sich bringt. Ja, verschiedene Wirklichkeiten anzuerkennen im Systemischen oder daran zu glauben, dass die gute Lösung oder die beste Lösung, im Wissen aller liegt. So, das sind ja zwei sehr ähnliche Ansätze oder Ansätze, die gut miteinander vereinbar sind, das besser formuliert.
Und wenn uns jetzt hier Menschen zuhören, die vielleicht noch nie was von Agile Coaching gehört haben, wie würdest du das ja in deiner Sprache umschreiben oder was bedeutet das für dich?
Denn es ist an erster Stelle für mich kein kompletter Ansatz, sondern es ist eine Ergänzung zu meinen Beratungskompetenzen. Es ist ein Prozess, der so klassisch, und das haben viele wahrscheinlich schon gehört, die Schnittstellen irgendwie zu der Wirtschaft arbeiten, also in diesen ganzen Scrum-Prozessen mit etabliert, kann aber total schön auf soziale Arbeit auch runtergebrochen werden, wo die Prozesse einfach noch ein bisschen anders laufen und eine Methode, eine Haltung, wo wir mit Hacks versuchen, eigentlich das Wissen von allen herauszuarbeiten auf der einen Ebene und damit zu arbeiten, indem wir tief demokratische Entscheidungen treffen, indem wir mit Hacks und Methoden es schaffen, die Rollen, die in festen Gruppen und Teams bestehen, aufzubrechen, sodass wir wirklich das Wissen von allen zur Lösungsfindung beteiligen können. Und dass wir davon ausgehen, dass wir nie die perfekte Lösung haben, sondern dass wir heute die nächsten total guten Schritte erarbeiten können und die natürlich immer wieder überprüfen dürfen und über den Haufen werfen müssen. So würde ich das kurz zusammenfassen in meinen Worten. Plus, es ist geprägt von einer unglaublichen Visualisierung, die für mich total hilfreich ist, die ganzen Prozesse im Kopf ganz klar nach außen zu packen, zu sortieren und dadurch den Fokus zu behalten.
Also so ein bisschen wie so ein Navigationssystem, wo ich den Prozess sehen kann und so ungefähr weiß, welche Dinge, Phasen ich durchschreiten werde.
Das zum einen, aber auch die natürlich visualisieren, was überhaupt gerade im Moment stattfindet. Also was so zum Beispiel ein klassischer Hack ist, mit dem man einsteigt, ist halt ein Check-in oder Check-out. Also ähnlich das, was du gemacht hast, wo du mich gefragt hast, ey, Nikolas, wo stehst du denn gerade oder was beschäftigt dich in Bezug auf den Podcast? Und wir haben das jetzt nur im gesprochenen Wort gemacht. Wenn wir das aber visualisieren würden, und im Raum aufhängen würden, auf Post-its gestalten, dann würde uns das natürlich sichtbar die ganze Zeit begleiten und wir könnten, während des Gesprächs nochmal vielleicht einfacher darauf zurückkehren, als wenn es nur ein gesprochenes Wort ist. Also, ja, du kannst dir vorstellen, wenn Oder wenn ich so an die Workshops denke, die ich in diesem Jahr gemacht habe, oder die Meetings, in denen ich das eingesetzt habe, dann waren das am Ende kunterbunte Räume, wo super viele Infos und Wissen festgehalten wurde, und waren es vor allen Dingen Räume, wo das gewohnte Setting komplett aufgebrochen ist. Und das ist etwas, was ich total toll finde und was mich begeistert. Ja.
Sehr gut, dann bin ich immer dafür zu haben, weil das ja auch bedeutet, einen Unterschied zu machen, der einen Unterschied macht. Also einen Raum, der vorher weiß war, ihn dann bunt zu machen. Das ist
Ja.
so wie graue Theorie bunt zu machen. Das ist voll mein Vibe. Ich frage mich natürlich, und du kannst mal gucken, wie passend du die Frage findest. Systemisches Denken und Handeln ist einfach so cool und so nachhaltig und so wirksam. Wozu braucht man da noch was anderes wie Agile obendrauf?
Ich finde es eine Optimierung des Ganzen. Also ich muss ehrlich gestehen, bevor ich die Weiterbildung gemacht habe, war mir überhaupt gar nicht klar, also war mir nicht hundertprozentig klar, was da kommt. Das war so eine Bewegung, ey, ich brauche mal wieder was Neues, und hier wird mir erzählt, ey, das kann ganz gut sein. Meine Chefin hatte davon gehört so und hat gesagt, ey, lass da mal hinfahren, lass das mal machen. Und dann war ich da und es hat Klick, Klick, Klick gemacht so, und alles, was so 20 Jahre systemisch und über 40 Jahre Lebenserfahrung da war, hat einfach nochmal so ein Tuning bekommen durch den Input, den ich hatte. Genau dafür. Also für mich braucht es das, um es zu optimieren, weil diese konstruktivistische und systemische Sichtweise plus diese Beratungskompetenz, die wir mitbringen, das ist die Baseline des Ganzen für mich. Und ich habe neulich irgendwo so gesagt, ich glaube, wir Leute, die aus dem Sozialen kommen, sind die besseren Agile Coaches als die Leute, die aus der Industrie kommen, weil wir halt, also wir haben halt das, worum es geht, wirklich eingeatmet, und das ist so eins in unserer Haltung. Und dann kommen noch einfach diese Strukturen oben drauf. Das so dafür. Ja,
Ja,
und diese
das ist cool.
Strukturen sind optimiert und durchdacht so, und die sind wirklich gut. Ja.
Ja, das ist schön, dass du das sagst, weil ich mich manchmal frage, wo ist der Unterschied zwischen Agile Coaching und Supervision? Weil ich so denke, diese Idee von, was ist dein Ziel, wo möchtest du hin, welche Ressourcen bringst du dafür mit und welche gute Lösung können wir aus allen heraus generieren, das ist ja eigentlich das, was wir in der sozialen Arbeit auch permanent tun. Würdest du mir zustimmen, dass das schon auch eine Nähe zueinander hat?
Absolut. Nicht nur vom Gefühl, sondern sogar in der Theorie. Also wenn du guckst, wie die Theorien, also zum Beispiel die U-Theory, die so eines der prägenden Theorien mit ist, an den Instituten, das sind ja nicht nur Unternehmensentwicklerinnen, die da arbeiten, sondern das sind Institute aus der Unternehmensentwicklung plus Psychologie, ich glaube Psychologie und mit systemischem Hintergrund, die zusammenarbeiten. Ja, das ist auf jeden Fall die Nähe. Und
Ja.
was für mich so ein entscheidender Punkt war, wo nochmal so ein Licht aufgegangen ist, ist, dass ich die letzten 20, 25 Jahre in unserer Sozial- und Psycho Bubble irgendwie die Quellen hatte, die Ressourcen hatte, die Literatur hatte, aber nie auf die Idee gekommen wäre, das so optimiert in der Unternehmensentwicklung zum Beispiel zu gucken. Und auch da passiert ja total viel. Und nicht alles, was Kapitalisierung optimiert, ist ja schlecht, sondern auch da können total tolle Prozesse passieren, die wir übernehmen können oder von denen wir lernen können. Ja, also ist super nah. Ist eigentlich eins, ja.
Ist eigentlich eins. Ah, okay.
Oder kann eins sein, je nachdem, wer es wie anfasst, ne? Also.
Ja, und im Systemischen würde ich ja sagen, ist es eh alles mit allem verbunden. Und das ist
Naja,
dann
klar.
wieder diese Idee
Klar.
von eins. Wir haben eben kurz hast du so das Wort Angst ins Spiel gebracht. Und ich glaube, dass das sich lohnt, da nochmal hinzuschauen. Also diese Angst der Menschen, Verantwortung übernehmen zu müssen, selber gestalten zu sollen, Ich selber hoste ja eine Community, die mir total am Herzen liegt und wo dann Menschen auch zum Beispiel sowas sagen wie, ich weiß gar nicht, ob ich mich da genug einbringen kann, und ich weiß gar nicht, was habe ich denn überhaupt zu sagen? So wie, ja, wie gehst du damit um, dass diese Angst vor dem Neuen und auch vor der Übernahme von Verantwortung immer mal wieder so durchblitzt.
Ich lerne so damit umzugehen, dass ich die einfach erstmal da sein lassen kann. Und was ich bemerkt habe, ist, dass es Zeit braucht, bis diese Angst abgelegt wird. Also ich habe da so einen total tollen Prozess von einer Kollegin, mit der ich in einem Team zusammenarbeite, die ist der Leitung beobachtet, die erstmal auch von Widerständen geprägt war gegenüber neuen Methoden und neuen Strukturen aus unterschiedlichen Gründen. Und die dann es in der Zeit übernommen hat, genau zu wissen, ey, wie läuft das Ganze, wie läuft die Struktur, das Timeboxing. Kein Druck sein muss oder keine Hektik, sondern das Timeboxing im Fokus sein kann und die dann in Veranstaltungen, wo wir dann wieder zusammen sind, mit einer Selbstsicherheit sagt, ey, jetzt erklärt Herr Tanneberger wieder, wie man die Post-its verwendet und ich sagen kann, wollen Sie das nicht machen? Und dann erklärt sie das. Und das finde ich so einen schönen Prozess, ne? Also es kann sich entwickeln und es kann wachsen. Und ich glaube, es gibt auch Menschen, die profitieren davon, in der Angst zu bleiben, so, und die bleiben halt in der Angst. Also alle werden das nicht hinkriegen. Ja. Wie klingt das für dich?
Ja, ich merke, ich habe so eine Neugier, weil ich so denke, also du sagst, du arbeitest im Bereich von sozialer Arbeit, wo ich so denke, ja, das kann ich so einordnen. Du machst jetzt aber auch dieses Neue on-off. So, was bedeutet das eigentlich? Und so dieses, wie stelle ich mir dich jetzt gerade so in deinem Arbeitsfeld vor? Also, wofür gehst du? Du hast gesagt, den Zustand der Welt, okay, das ist richtig groß. Aber so, ich glaube, das, was mich gerade so interessiert, ist, wie sieht denn gerade so ein Tag im Leben eines Nikolaus Tannebergers aus?
Naja, das ist an der Stelle, wo ich jetzt stehe, natürlich der Arbeitsalltag, der als Bereichsleitung in der Jugendhilfe geprägt ist, mit dem, was in der Jugendhilfe passiert. Ich kenne das ja, also ein hochdynamisches Arbeitsumfeld, Meetings den ganzen Tag, Telefonate, E-Mails, Outlook, das ist das Ganze. Und wenn ich erzähle, wofür ich gerade noch brenne, ist es halt die Gestaltung des neuen Aufgabenfeldes mit On-Off-Coaching, wofür steht On-Off? Steht für zwei Gegensätze, so wie, also an und aus, was gibt es Konträreres, schwarz und weiß? Und das, was wir in unserer Welt eigentlich brauchen und das, was ja auch im Systemischen am Start ist, dass wir eben nicht an diesen statischen Positionen verharren, sondern uns im Dialog dazwischen bewegen, also zwischen all dem, was zwischen On und Off ist. Und ich finde, es sind schöne, also zur Namensfindung sind zwei schöne radikale Pole, die etwas deutlich machen, die vielleicht auch ein Fragezeichen aufmachen. Ey, wofür steht das? Und die Antwort kann sein für all das, was wir uns dazwischen, wo wir uns dazwischen bewegen, ne? Und natürlich war ich auf der Suche nach einem prägnanten Namen, der für mich funktioniert, der Fragen aufmacht, der erklärbar ist, denn der eine Idee dahinter hat. Und das hat er auf jeden Fall. Ja.
Erdbeerfrösche und Teppichäpfel übrigens auch. Machen auch immer wieder Fragen auf von, wieso heißt das Ding eigentlich so? Wenn du jetzt sagst schwarz-weiß, dann kann ich mir vorstellen, dazwischen ist alles in Graustufen. So, das ist ja so ein beliebtes Beispiel. Was ist zwischen an und aus?
Ein Dialog, ein Zustand, der immer switcht, eine Mitte, die wir vielleicht finden im Laufe des Lebens. Oder zwischen Zuständen, die uns manchmal umwerfen, also Krisen, die uns glauben lassen, es geht nicht mehr weiter, oder Situationen in Teams, wo wir glauben, es funktioniert nicht mehr, ich kann nicht mehr, oder wo wir glauben, ey, das wird auf jeden Fall immer total positiv weitergehen, aber wir auch wissen, dass ein Leben mit von Krisen, von Ups und Downs geprägt ist. Genau, und der Gedanke ist halt, das auf diese drei Konzepte anzulegen. bei On-Off-Coaching, ne? Also das klassische Einzelcoaching, die Teamentwicklung, aber auch die Begleitung von Prozessen in der Unternehmensentwicklung und Implementierung von Prozessen. Ja, all das passiert darunter, kunterbunt und lebendig, so wie ich das Leben kennengelernt habe. Genau.
Ich habe mir diese Frage, glaube ich, gerade zum ersten Mal gestellt. Was ist eigentlich zwischen an und aus? Habe dann so gedacht, so das ganze Leben an, so ich werde auf diesen Planeten geworfen. Und aus ist so, ich gehe und das eigentlich ist das ganze Leben dazwischen.
Ja, das stimmt auch. Ich hätte es jetzt im Kleineren gedacht, ne? So im Sinne von aus, nichts geht mehr, kompletter Overload und es steht ein Wochenende Netflix an, weil der Akku so leer ist. Oder stundenlang zum Sport gehen, weil der Akku so leer ist und er oder sie das tun muss, um wieder klarzukommen. Und an, vielleicht aus allen Rohren ballern und total zufrieden sein mit Leben und Arbeit, dass das auch die Pole sein können. Kann man natürlich aber auch so tief philosophisch sehen, wie du es gerade gemacht hast. Ne?
Ja, oder ganz anders. Also das ist ja auch einer meiner beliebtesten Sätze, zu sagen, es könnte auch ganz anders sein, um den Raum weiterhin offen zu halten. Du hast eben mal kurz den Verweis auf Otto Schamers Theorie U gemacht. Ich spreche das Deutsch aus, du sprichst das Englisch aus. Dieser Unterschied darf da sein.
Ja.
Und hast so gesagt, mit allen gemeinsam eine Lösung finden. Bei Otto Scharmer ist es für mich so, dass er ja sagt, im Presencing, diesem unteren Punkt im U, geht es so um den Ort der größten Möglichkeiten.
Ja, hast du den schon komplett gecheckt, was er damit meint? Also wirklich umfassend?
Na, ich habe mich zumindest sehr, sehr intensiv damit beschäftigt.
Ja.
Und habe darin auch mal eine Fortbildung gemacht. Und ich mag dieses Modell. Und das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. So dieses, wie führst du Menschen dahin an diesen Punkt, dass sie mutig sind, ihre Lösungen einzubringen, auch wenn das noch nicht die Endlösung ist? Wie schaffst du es auch in Teams, dass Menschen sich anbinden können an das, was ihnen wirklich was bedeutet oder was durch sie in diese Welt fließen darf?
Ich merke, dass ich das auf zwei Ebenen beantworten kann oder möchte, weil ich ja auch in unterschiedlichen Rollen irgendwie in meinem Berufsleben durch die Welt laufe. Einmal habe ich den Hut auf und bin der Vorgesetzte. Der Chef, der das jetzt seit einem Jahr immer versucht, immer flacher zu gestalten, wo es einen längeren Weg gibt. Oder ich bin als Moderator oder Coach am Start. Und das ist der Teil, den ich viel, viel leichter beantworten kann, als der, wo es ganz lange Prozesse gibt. Und ich habe gerade an einen Workshop gedacht, den ich mit einer Kollegin neu konzipiert habe. Und das ist so ein systemischer Workshop für Mitarbeitende aus der Jugendhilfe, für die gesamte Stiftung aus Norddeutschland. Die kommen dann jedes Jahr, es war ursprünglich eine Fachtagung, Kolleginnen aus dem stationären und ambulanten Bereich und wir arbeiten zu systemischen Methoden und wir haben es dieses Jahr, also nach 10 Jahren war es mal Zeit, etwas neu zu machen und wir haben es komplett neu gestaltet. Wir haben bei der Gestaltung schon so agile Methoden benutzt und es hat fantastisch und mega effektiv geklappt. Und ich glaube, in dieser Gestaltung der Prozesse ist es total wichtig, dass die Menschen wissen, wer da ist, dass die Menschen wissen, also wenn ich jetzt an einen Workshop denke, der irgendwie 3 Tage dauert, 5 Tage oder 2 Tage oder auch nur einen Tag oder einen halben Tag, dass es ein Commitment gibt, auf was einigen wir uns, welchen Arbeitsvertrag machen wir denn heute? Das ist ja schon ein kleiner Vertrag, den man schließt, wenn wir etwas ein Seminar öffnen und sagen, wir machen Pausen dann, wenn die für die Gruppe gut sind. Ich nehme die nicht immer wahr. Sagt ihr vielleicht auch mal Bescheid, wann eine Pause notwendig ist? Das ist ja zum Beispiel ein Commitment, ein Arbeitsvertrag, den wir schließen und das hilft, eine gemeinsame Richtung zu haben. Dann Methoden, in denen wir, die so gestaltet sind, dass jeder, jede eine Stimme hat. Und das durch ständige Wiederholungen, ne? Und mutiger werden. Das würde ich sagen. Wenn ich jetzt an dieses Seminar aus dem letzten Herbst denke, dann, du kennst diese fantastischen Prozesse, ne? Man kommt irgendwie zusammen. Da sind 16 Teilnehmende, zwei Moderatorinnen. Und nach 3 Tagen geht man auseinander und es hat so gebrummt auf dem Familienbrett. Der ganze Raum ist kunterbunt, voll mit Post-its, die sind tief miteinander in Gespräche eingetaucht, in Prozesse. Genau. Das heißt, wie gestalte ich das? Ich gucke die Gruppe und neben diesen inhaltlichen Arbeiten halt immer zu schauen, was braucht ein Team, was braucht eine Gruppe, um ins Arbeiten zu kommen. Ja, da ist vielleicht auch dieser erlebnispädagogische Hintergrund, den ich ja auch mitbringe. Also Erlebnispädagogik, Teamentwicklung spielt ja auch mit rein, um mit Gruppen zu arbeiten. Also das immer mit in den Blick zu nehmen.
Ja, ich glaube halt, wenn ich dir so zuhöre, ich stelle meine Frage gleich nochmal, weil sie noch nicht ganz
Okay.
beantwortet ist. Das ist ja auch immer so dieser Spagat in Beratungen oder Therapiegesprächen von, lasse ich meine Frage jetzt einfach vorbeirauschen oder ist sie mir so wichtig, dass ich sie nochmal
Nochmal.
stelle? Ja, aber dieses, du sagst jetzt so, ich bin jetzt im Bereich von Agile Coaching unterwegs, im Gepäck 20 Jahre systemische Beratung oder Haltung. Und ich so denke, ich gehe immer mehr dazu über, so zu denken, dass wir diese Überschriften vielleicht gar nicht mehr brauchen. Dieses Plakative von, ich bin jetzt das und das und ich biete das und das an, weil sowohl du als auch ich, wir seit so vielen Jahren jeden Tag irgendwas mit Menschen machen. Du Erlebnispädagogik und Musik und Kunst und so, ich meine Sachen. Und ich so denke, das kann man ja alles gar nicht wegdenken. Das fließt ja so mit ein in unsere Arbeit und dass ich glaube, ich spüre gerade so die Lust, auch den Menschen nochmal zu sagen, es geht nicht darum, dass du einen perfekten Methodenkoffer hast. Es geht nicht darum, dass du alles genauso machst, wie es in der Anleitung steht, sondern so dieses, all das, was wir in diesem Leben schon erleben durften und erfahren haben, das darf da so mit einfließen. Und dann kann man das gar nicht so als Methode benennen, sondern dann ist das einfach so dieser Background, der diese Arbeit mit bunten Post-its stützt, wo wir dann sagen, klar, und als ich mit Jugendlichen da mal auf den Berg gewandert bin und da über die Hängebrücke und so weiter, da sind die und die Dinge passiert, so wie das fließt mit ein, weil gerade auch Menschen, die am Anfang stehen von systemischer Beratung oder so, die haben so die Idee von, ich muss jetzt erstmal 15 Methoden auswendig lernen. Und ich so denke, ich glaube, für uns beide ist das so selbstverständlich, ich meine das zumindest zu fühlen, dass wir alles eh immer mit einfließen lassen. Und ich zum Beispiel ja vor 250 Jahren auch mal in der Kita gearbeitet habe und so denke, so manche Dinge, die ich damals da gemacht habe, die mache ich heute in meinen Supervisionen. Vielleicht ein bisschen mehr altersangepasst, aber vielleicht auch nicht. Und dann bin ich eben die auch in Supervisionen manchmal ein bisschen verrückt ist oder die dann mit ihren Fingerspielen um die Ecke kommt, die aber dann an der Stelle eben diesen Unterschied machen und das Muster unterbrechen.
Ich schließe mich da erstmal. Das war jetzt keine wirkliche Frage, es war ja ein Statement so, aber ich schließe mich bei diesem Statement komplett an so. Also in der Praxis heißt das, wenn wir zum Beispiel die systemischen Seminare machen, dass wir das genauer öffnen. Es geht nicht darum, dass ihr ein Familienbrett stellen könnt. Es geht darum, dass ihr vielleicht irgendwann ein Gefühl dafür kriegt, wie sich ein System anfühlt, wenn ihr dem begegnet. Und ich habe erzählt, dass ich so aus dem, also sozialisiert bin, seitdem ich ein Jugendlicher bin mit Hip-Hop. Und weißt du, was Samplen ist? Kennst du den Musikproduktionsprozess eines Samples? Okay, du
Nein.
nimmst ein Musikstück, schneidest da ein Stück raus und schneidest das so oder verarbeitest das so mit dem Beat runter oder gechoppt oder rückwärts laufend oder, dass daraus ein neues Musikstück entsteht. Und genau das ist das. Und bevor der Podcast angefangen hat, hat eine Kollegin geschrieben und gefragt, ey, wie war denn nochmal diese eine agile Methode? Kannst du mir das nochmal raussuchen? Und dann habe ich das rausgesucht und habe nur den ganzen Scrum Pipapo gefunden so und dachte, wenn ich ihr das jetzt schicke, dann ist das, also ist nicht der richtige Ansatz, ihr das so zu schicken. Und habe es schnell runtergebrochen mit den Impulsen, die ich dachte, für soziale Arbeit, habe es schnell durch KI geschickt und dann hinterher noch eine Sprachnachricht hinterher geschickt und ihr gesagt, ey, aber alles ist nicht festgeschrieben, sondern mach so, wie es fürs Team gut ist, wenn das Ziel, wenn dem Ziel gefolgt wird, so. Und das ist, ja, das ist das Ganze, ne? Und ja.
Ja. Ja, und ich glaube aber, dass, also ich betone das gerade so, weil das vielleicht für uns so selbstverständlich ist, weil wir uns schon gut verortet haben in diesem ganzen Gebiet und uns sicher fühlen. Und ich weiß aber auch, dass den Podcast auch Menschen hören, die auf der Suche sind, so, sich so zu fragen von, werde ich das irgendwann mal kapieren mit diesen ganzen systemischen Fragetechniken und diesen ganzen Hypothesen zweiter Ordnung und was da alles noch so reinspielt. Und ich so denke, ich merke das sofort bei dir, diese Spielfreude oder auch so dieses Ausprobieren, dieses lass mal gucken, was rauskommt, so eine Ergebnisoffenheit. Und ich glaube, das wollte ich gern einfangen.
Ja, das ist es zu 100%. Also wirklich. Und das ist auch etwas, was ich gelernt habe, was es immer besser werden lässt. Ja, wir brauchen Strukturen, um zum Beispiel Gruppenprozesse zu gestalten. Aber wer sagt, dass die fest sind? Also wir haben jetzt die 3 Tage Workshop zum Beispiel das erste Mal so gestaltet, dass wir keinen Zeitplan hatten. Wir haben währenddessen gelernt, ey, wir müssen den Zeitplan präsentieren, weil die Teilnehmenden ein bisschen wissen wollen, wann ist heute Feierabend, so. Also, dass wir das als Marker setzen. Und ansonsten stehen die To-Dos für die nächsten 3 Tage im Raum visualisiert und wir nehmen die dann, wenn es für die Gruppenprozess gut ist oder wir arbeiten es ab, wenn die Frage dazu kommt. Und irgendwie stellt sich ja so ein Grundvertrauen ein, dass diese Prozesse immer auf den Punkt kommen. Also das ist meine Erfahrung. Das ist viel Arbeit, weil die Gruppe oder die Teilnehmenden mit in den Blick genommen werden müssen, die Zeit nicht unendlich ist und es ja auch wichtig ist, einen Punkt zu finden. Aber ja, ich bin immer Freund von kompletter Offenheit, was die Ergebnisse angeht. Ja.
Ja, ich glaube, dass wir da sehr ähnlich durch die Welt gehen, weil in meiner systemischen Lehre ist das ja zum Beispiel auch so, dass ich so denke, ich will nicht mehr mit Folien arbeiten, die ich vorlese. So voll langweilig, sondern ich möchte klar die Zeiten setzen, aber wenn die Leute dann sagen so, was machen wir heute, dass ich dann so denke, ja, schauen wir mal, was wir machen. Das, was euch bewegt und beschäftigt, das gibt hier so wie den roten Faden vor und ich fühle mich sicher darin, den Gruppenprozess zu halten, egal wo wir lang gehen durch dieses Gebiet. Und egal in welchem Tempo wir gehen, ich kann dann immer sozusagen darauf achten, dass es am Ende irgendwie ein Gefühl von Stimmigkeit gibt oder so. Ich so denke, das ist ja auch sehr ähnlich wie in einer systemischen Aufstellung. Manche Aufstellungen dauern 5 Minuten, okay, nicht bei mir, aber so. Und es gibt Aufstellungen, die dauern 2,5 Stunden, weil der Prozess einfach ein komplett anderer ist, weil sich was anderes zeigen möchte. Und ich glaube, dass wir da so eine große innere Gelassenheit und Ruhe haben, dem Prozess zu vertrauen.
Ich muss ja gestehen, dass ich da immer noch im Learning bin, ne? Also diese Gelassenheit und Ruhe, die wächst natürlich mit jedem Mal und die geht natürlich auch mit einer super guten Vorbereitung einher. Also wenn ich weiß, wo mein Material ist, was ich einfach aus dem Koffer ziehen kann, dann ist es natürlich entspannter, als wenn ich das gar nicht habe. So. Also ja, das merke ich. Das ist auch so ein Ding, was agiles Arbeiten betrifft. Ne? Es geht ja nicht darum, komplett strukturlos zu arbeiten, sondern es geht mit sehr viel Struktur einher, die aber gleichzeitig sehr viel Freiheit mit sich bringt. Klingt paradox, aber ist genau das, was du auch beschreibst eigentlich.
Ich denke bei Gruppenprozessen sehr oft auch an die Metapher von Tanz. Dass ich so denke, Tanzen hat ja auch so eine gewisse Struktur und so eine Idee von zu Tanz. Der Musik tanzt man so oder kann man so tanzen und dann gibt's aber innerhalb dieses Tanzstiles so viele Freiheiten und Möglichkeiten und Kombinationen, dass ich zwar so wie auf eine innere Struktur zurückgreifen kann, aber es gibt auch Freestyle-Momente.
Und dann sind wir in der untersten Stufe der U-Theorie, oder wir sind wir bei dem, was man absoluten Flow nennt, vielleicht, ne?
Ja, und jetzt kommt noch mal meine Frage. Ich habe sie ja eben nicht gestellt, weil ich diesen Ausflug so gerne machen wollte. Jetzt kommt die Frage, weil der tiefste Punkt im U ist dieses, sich nicht zu fragen, welches Ziel will ich erreichen, was tut unserem Team jetzt gut, was brauchen die Menschen, für die wir hier arbeiten, sondern es ist so ein Gewahrwerden dessen, mit was möchte ich mich identifizieren? Es ist in so einen Ruhemoment zu kommen und sich zu fragen, wer möchte ich in diesem Spiel sein? Wo möchte ich mich drauf ausrichten? Und meine Idee ist, dass manchmal in so Gruppenprozessen, Teamprozessen Menschen da meine Sprache vielleicht auch nicht verstehen oder sich so denken, oh Gott, und jetzt sollen wir uns hier alle auf so ein Meditationskissen setzen und mal so auf unser Herz hören. So, was ist dieses Angebundensein an den Ort der größten Möglichkeiten für dich?
Ich glaube, sind diese Momente, wenn so ein maximaler Flow entsteht. Ich glaube, das ist es für mich so. Ja, was auch so. Punkt. Ja.
Ja, und jetzt
Punkt.
sag aber, wie lädst du die Menschen ein? Wie nimmst du sie mit, dass sie die Chance bekommen, dieses Flow-Erleben wahrzunehmen?
Mit einem Rahmen, den ich abstecke, mit einer Kombination aus Struktur und Methoden, mit einem Teil von Selbstoffenbarung, mit psychoedukativen Anteilen, mit Vormachen, mit Mitnehmen, mit Offenheit, mit Dialog, mit authentisch sein, mit echt sein, mit Spaß haben, mit aber auch Emotionen zulassen und auch auf jeden Fall, mit im Team arbeiten, so das. Ich glaube, es waren so 10 Kriterien.
Ja.
Beantwortet das so ein bisschen?
Ja, wenn ich es jetzt ein bisschen plakativ mache, dann würde ich sagen, mit allem, was du hast.
Nee, mit allem, wo mir die Erfahrung sagt, dass es hilfreich ist.
Ja.
Ja, ich schleppe da ja jetzt nicht mein Trauma mit dem Gruppenprozess oder so.
Ach so, nicht?
Nee, ich versuche das. Ich versuche das nicht. Klar, das ist ja unser Job, das zu versuchen, dass wir das nicht tun.
Ja.
Ja, aber so ein bisschen das, ne? Dass ich Musik gemacht habe, ganz, ganz viel. Und das hast du ja auch, wenn du mit einer Band spielst, so, ne? Oder mit einer gut funktionierenden Band. Und ich habe damals in einer sehr gut funktionierenden Band gespielt. Ja, wir haben ganz, ganz viel geprobt und das war auch sehr chaotisch, aber es waren alles Leute, die sehr gut in ihrer Sache waren. Und dieser Moment mit der Anspannung irgendwie, bevor du auf die Bühne gehst, dann gehst du auf die Bühne und dann läuft das einfach. Und dann gehst du nach 60, 70 Minuten von der Bühne runter und dann ist es gelaufen und du fragst dich, ey, wie hat das denn, wieso war denn das so ein Feuerwerk so? Und das habe ich in unterschiedlichen Settings bei der Musik erlebt und das erlebe ich auch in Gruppenprozessen. Ja. Und da hast du es ja auch mit der Band und wie alle, also diesen Teamprozess, du weißt, wer wie neben dir spielt, du hast ein Gefühl für die Menschen entwickelt, du hast dich gut vorbereitet, du lässt aber los und vertraust auf das, was du kannst. Ja, ist eigentlich so eine, wie nennt man das? Analogie. Und jetzt ist die Frage, wie können Leute, die neu ins systemische Arbeiten kommen, so mutig sein, das zu machen? Weil das brauchst, ne? Spaß und Mut, so, ja.
Ja, ich glaube, so ein sich reinwerfen in diesen Strom des Prozesses. Und ich bin vor kurzem mal von einer Kollegin losgeschickt worden, dass sie gesagt hat, ja, wenn du in München bist, dann musst du dich mal in den Eisbach werfen. Und
Ja. Der läuft gerade nicht, ne? Der Eisbach.
jetzt glaube ich gerade nicht, ja. Und
Nee.
dann hat sie gesagt, als ich da war, lief alles gut. Dann sagt sie, dann fährst du eine Station mit der Straßenbahn zurück. Und ich war so, was? Wie nass? Oder wie ich lasse mich eine Station treiben in diesem Wasser und dann fahre ich die Station mit der Straßenbahn wieder zurück. Das war in meiner Wirklichkeitskonstruktion so unvorstellbar, wie sowas gehen soll. Und sie sagte so, ja, das machen da alle. Und ich war so, hä? Und letztendlich, um die Geschichte abzukürzen, ich habe es nicht gemacht, weil ich es mir das einfach nicht vorstellen konnte, wie das gehen soll. Sie hat dann auch noch nebenbei fallen lassen, dass das eigentlich nicht erlaubt ist, aber dass das halt die alle machen und da passiert auch nichts und so. Okay, es sind da auch schon mal Leute verletzt worden und so. Also es war so, dass ich so dachte, es hat mich so gereizt und es hat sich so spannend angefühlt, aber ich hatte in dem Moment nicht den Mut und ich muss jetzt gerade daran denken, so dieses, wenn wir jetzt den Menschen sagen, ja, du musst nur mutig sein, dann denke ich mir so,
Ja.
das funktioniert halt nicht.
Nee.
Ja, was geht da bei dir an?
Ich habe mich gefragt, wie es für dich gewesen wäre. Wäre deine Freundin mit am Start gewesen?
Auf jeden Fall anders.
Und bei mir ist das so, dass das für mich total hilfreich ist, mit Menschen gemeinsam zu arbeiten. Also ich mache nochmal den Bogen irgendwie zu der On-Off-Geschichte. Ich habe das jahrelang im Kopf gehabt und ich konnte es anschieben, weil ich einen Impuls von außen bekommen habe, in der Weiterbildung einfach Frage gestellt habe, Antworten gekriegt habe. Ich habe das Ganze, ich bin Sozialarbeiter, ich habe das ganze Design selbstständig gemacht. Wie habe ich es gemacht? Ich habe Menschen gefragt, die haben gesagt, die haben keine Zeit, mach mal. Und dann habe ich es immer hingeschickt. Irgendwie ein Kumpel, der bei Volkswagen im wie heißt das? UI, IU, Interface, Anwendung, Designer ist so und auch ja, Graffiti-mäßig unterwegs ist, dem habe ich das geschickt. Dann habe ich das dem nächsten geschickt, der hat gesagt, ey, ist total gut, aber wir Designer packen die Störung unten rechts rein, probier das mal aus. Also so diese Kleinigkeiten. Dann habe ich mit einem Kumpel, den ich von früher vom Musikmachen kenne, der so eine Genossenschaft gegründet hat, wo er viele Unternehmen jetzt vereint, also auch total ideologisches Projekt innerhalb der Wirtschaft irgendwie anschiebt. Und ich habe dem gesagt, ey, du weißt doch, wie das funktioniert, kannst du mir helfen? Und er hat sich mit mir hingesetzt und hat mir die Schritte gezeigt, weil erstmal, also bei mir macht das maximal Stress, wenn ich merke, ich muss ein Gewerbe anmelden. Das ist nicht das, was ich so gerne mache oder irgendwas mit dem Finanzamt klären oder eine Domain kaufen und Webspace bei Strato anmieten. Das sind alles Sachen, die haben mich außerhalb der Komfortzone befunden, so. Und mir hat es geholfen, dass Menschen am Start waren, die Schritte mit mir gegangen sind oder mich begleitet haben. Und dann wäre es ja eigentlich als Ergebnis zu sagen, ey, sucht euch mal jemanden, mit dem ihr das gerne macht. So. Also du hast gesagt, nur wir können den Menschen draußen nicht sagen, seid mutig. Aber wir können sagen, guckt mal, mit wem ihr zusammen mutig sein wollt oder mit wem ihr euch das vorstellen könnt, ne? Ja, schlauer Gedanke.
Schlauer Gedanke. Und ich habe so das Bedürfnis, nochmal zu sagen, all das, was du jetzt genannt hast, das war keine Werbung. Und es gibt auch noch ganz tolle andere Autohersteller und ganz tolle andere
Ja.
Hosting-Unternehmen, die Domains verticken.
Ja, na klar. Na
So.
klar. Was ich aber gelernt habe, ist, dass bei Strato am besten das Angebot für mich passt. So.
Ja,
Also das
okay.
zum Beispiel, und das muss ich ja lernen, weil wenn ich als sozialarbeitender Mensch mich damit anfange auseinanderzusetzen, dann bin ich davon vollkommen überfordert, weil es hunderte von Anbietern gibt. So, ne? Natürlich ist es jetzt nicht die beste Plattform und ich verstehe deinen Hinweis, aber genau.
Und ich glaube, dass wenn du dann sagst, such dir jemanden, dann beginnt sozusagen auch wieder das nächste Ding, dass Menschen dann im Internet irgendwas eingeben in eine Suchmaske und dann so unfassbar viele Menschen angezeigt bekommen. Und ich so denke, in dieser Zeit, in der wir unterwegs sind, der Zustand der Welt, ich greife das nochmal auf, was du am Anfang gesagt hast, ist halt so, dass man oder dass ich häufiger das Gefühl habe, ich weiß gar nicht mehr, wen kann ich eigentlich fragen, weil jeder will dir eigentlich irgendwas verkaufen und jeder will dir erzählen, aber meins ist das Beste, weil dies und jenes. Ich habe so das Mein Gefühl ist, dass es immer schwieriger wird, auch Menschen einfach zu sagen, ey, ich habe das da und da gemacht, probier das doch auch mal aus, weil dann ist gleich so die Frage, bekommst du dafür Provision? Ist das Network Marketing? Ist das ein Affiliate-Link? Also so die Welt ist da auch irgendwie eng geworden. Und dieses such dir mal jemanden, das könnte schon die nächste Überforderung sein. Wie schaust du darauf? Wie finde ich diese Begleitung, Mentorin, Mentor, Freund, Freundin, systemische Kollegin, Agile Coach?
Ja, ich habe gar nicht daran gedacht, so weit zu gucken,
Ja.
weißt du, sondern dass man wirklich nah guckt, so, also bei den Menschen, die einen umgeben. Und ich glaube, die meisten, die irgendwie so ein bisschen irgendwas ist, Systemischen machen, haben auch Kolleginnen, mit denen die zusammenarbeiten. Und das kann ein erster Schritt sein und man kann voneinander lernen. Also ich würde ganz nah gucken, gar nicht so weit. Ja. Also so mache ich das. So habe ich das gelernt. Dass
Okay.
ich in meinem nahen Umfeld gucke und nicht im weiten, nicht im fremden Umfeld, weil das gibt mir keine Sicherheit. Das, was mir hilft, ja, Punkt.
Mit diesem Gespräch, wo wir vorher nicht abgemacht haben, darüber werden wir auf jeden Fall sprechen, haben wir uns auch so ein bisschen in den Strom reingeworfen. Und sind mal so losgeschwommen, haben uns treiben lassen, sind vielleicht ein bisschen wildwassermäßig unterwegs gewesen. Nikolas, wenn du so auf unser Gespräch schaust, was ist dir gerade noch richtig wichtig?
Ich glaube, nichts. Wir haben das gut gemacht. So. Also es gibt nichts, was für mich irgendwie offen ist, wo ich sage, das will ich jetzt noch unbedingt sagen oder so. Ich finde es total toll, wie sich das Gespräch entwickelt hat. Ja. Dass wir weg sind von harten Markern, sondern mal überlegt haben, wie entsteht dieser Flow denn überhaupt so? Ja.
Ja, und das ist, also ich glaube, wenn du mir gesagt hättest, dass wir in diesem Gespräch über Flow sprechen, dann hätte ich mich aber vorbereitet oder dann hätte ich aber nochmal geguckt, was ist eigentlich die Definition von Flow? Ich meine, weil mein Laden heißt so, ich hätte noch auswendig gelernt, wie der Typ heißt,
Ja.
weil ich das doch immer nicht aussprechen kann, auch nach 20 Jahren nicht. Nee, so lange gibt es Flowpunkt noch nicht. Aber für mich ist es total schön, wenn ich immer mal wieder Menschen einladen darf, die sagen, lass einfach mal gucken, wo das Gespräch uns hinträgt. Und wir starten bei dem, was uns irgendwie bewegt oder auch anrührt. Und ja, ich danke dir sehr, dass du hier zu Gast warst.
Ja, ich danke dir, dass ich da sein konnte. Bemerkenswert, dass wir uns nach so langer Zeit hier in dem Rahmen wieder treffen. So. Und ich fand es total schön, gestern mal neugierig zu sein. Bei deinem, ich glaube, Sneak Peek oder so hast du es genannt. Mal zu schauen, was du da machst und was da möglich ist. Ist schon verrückt.
Ja, also ja, wenn jemand sich für dich und deine Arbeit interessiert oder da mit dir tiefer eintauchen möchte, dann sind deine Kontakte natürlich in den Shownotes. Und meine Kontakte sind da sowieso immer drin. Also wenn jemand sagt, Sneak Peek, was ist das? Was macht Jessica da? Community, voll cool, ich stehe da drauf. Ihr findet alles, was wichtig ist, hier in der Podcast-Beschreibung. Und wir freuen uns auf Feedback. Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Ja, das war's für heute. Check unbedingt die Shownotes aus. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify da. Schreib uns gerne eine Mail unter Erdbeerfrösche und Teppichäpfel@web.de oder auf Instagram unter flow. Wir freuen uns sehr auf den Austausch mit dir. Check unbedingt die Shownotes zu dieser Podcast-Folge aus. Und in 2 Wochen geht es dann mit einer neuen Folge weiter. Wir freuen uns, wenn du dann wieder reinhörst. Bis dahin, join the next level.